Inken und Alo.
Ja, die haben derbe Themen.
Inken und Alo.
Was dich bewegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt.
Es ist ein Garant. Ich liebe es.
Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr Lust habt zuzuhören.
Ja, ist richtig. Und es ist, ich hoffe, dass es bei euch auch so ist, dass es euch direkt gute Laune macht, wenn ihr das hört. Ich immer, wie viele Jahre machen wir das jetzt? 3? Und egal wie angestrengt, stressig oder keine Ahnung was es in dem Moment davor ist, immer wenn wir anfangen zu singen, habe ich direkt gute Laune.
Müssen wir mal so versuchen, ne? Einfach so zwischendrin, mal gucken, ob das klappt.
Einfach den Jingle singen im Alltag, das wäre geil. So random, irgendeine super nervige Kasse. Situation und dann so, warte. Winken und hallo. Und ja. Alle so, oh mein Gott, die Frau.
Ja, wird's gehen.
Die braucht Hilfe. Ja. Aber vielleicht bringt es wirklich was. Ich werde das auf jeden Fall jetzt ausprobieren. Ich werde euch berichten.
Ich probiere das auch mal.
Weil es ist wirklich wie so ein, wie so ein Druckknopf.
Ja, konditioniert.
Ja, ist richtig aufgefahren.
Müsst ihr mal sagen, aber das brauche ich auch so. Das würde mich sehr interessieren.
Wir sind wieder in Hamburg.
Ja, wir sind wieder in Hamburg. Sehr schön.
Ich arbeite auch schon wieder, im Gegensatz zu dir.
Dem feinen Herrn, ja, der arbeitet nicht so.
Ja, der hat nämlich noch eine Woche frei.
Ganz geil.
Ja.
Ganz geil.
Wie lange ist das her, dass das so war?
Dass du arbeitest und ich nicht?
Ja.
Uha, das...
Das ist schon ist lange her, ne?
Ja.
Wir hatten das ja eine Zeit sehr, sehr regelmäßig, gerade in den Sommerferien, dass ich dann nicht gearbeitet habe, wenn so Kita-Schließzeit oder so zu solchen Zeiten.
Aber das ist ja auch schon
dass ich dann 10 komplett, Jahre her. Ja, dass ich dann so komplett raus war. Aber umgekehrt eher selten. Ja, ja, doch, mir fallen so ein, zwei in meinen Ausbildungen gab es so eine Woche.
Als ich vor 6 Jahren krank war, war es natürlich durchgehend so. Das war natürlich nicht so cool.
Nee, umgekehrt meine ich jetzt. Umgekehrt.
Dass da habe ich nicht gearbeitet, ich war krank. Und du hast gearbeitet.
So, das meinst du. Stimmt. Ja, stimmt. Ja, okay.
Ja, ja gut, anyway.
Aber wir haben entschieden, auch schon vor ein paar Monaten, weil man muss ja Urlaub planen, ist bei euch ja wahrscheinlich nicht anders. Und haben gesagt, okay, nach diesem krassen halben Jahr hast du nochmal 10 Tage länger.
Nice.
Ja.
Nehme ich. Gestern zurückgekommen und ich habe verschiedene Dinge, die ich machen werde, auf die ich mich alle sehr freue. Und deswegen werde ich versuchen, die Zeit gut zu gestalten und irgendwie aber guck mal, da sind wir schon fast beim Thema.
Ja.
Ne? Ja, da sind wir schon fast beim Thema.
Stimmt.
Weil die große Gefahr ist, dass gerade bei mir, wenn ich einen Tag habe, der nicht geplant ist, dann kann der auch so richtig schief gehen.
Ja.
Das habe ich manchmal, wenn ich meinen Homeoffice-Tag habe und ich nicht genug zu tun habe sozusagen, dass ich dann denke, das läuft und dann starte ich in den Tag und fange aber nicht richtig an. Und am Ende ist es so, dass ich dann von 17 bis 20 Uhr alles das, was ich am Tag hätte machen sollen, da reinquetsche und maximal gestresst bin.
Und richtig schlechte Laune kriege.
Genau, und auch die Zeit davor aber ja nicht entspannt und spaßig war, sondern die ganze Zeit davor eigentlich nur dachte, du musst anfangen, du hättest schon dies, das, jenes.
Ja.
Und faktisch passieren tut es dann ganz spät. guck mal, heute habe ich einen Krümmel in der Tröte.
Ja.
Habe ich aber schon, seit wir nach Hamburg reingefahren sind.
Ja, ist irgendwie echt ein Luftproblem, ne? Ja, auf Sylt gar keine Probleme. Und hier wirklich, wir sind gefühlt über die Stadtgrenze gefahren. Mhm. Und der erste Husten, ja wirklich, Hustenanfall kam. Okay, also das Thema, was du gerade besprochen hast, das machen wir gleich nochmal ausführlich, weil das ein Teil unserer Folge heute ist. Mhm. Und wir wollen über das Training im Urlaub sprechen oder über Urlaubsgestaltung. Mhm. Und ich würde aber so der Logik halber, glaube ich, besser anfangen sozusagen mit den verschiedenen Trainingsarten, mit den verschiedenen Trainingsformen. Also was mache ich, wenn ich im Urlaub bin und regelmäßig zum Beispiel, wir haben das jetzt so ein bisschen aufgeteilt, weil ansonsten so pauschal kann man das schwer sagen. Und wir gehen jetzt die verschiedenen Trainingsarten durch und dann sprechen wir über einen Vorschlag, den wir dazu haben, was man machen kann in der Zeit und dann über die Strukturierung des Tages, was da so für Gefahren lauern. Es gibt eine Folge, wo wir auch über das Thema Urlaub gesprochen haben. Da ging es aber mehr um die psychologischen Anteile. Könnt ihr ja vielleicht nochmal zurückscrollen, falls ihr die nicht gehört habt. Da ging es darum zu sagen, warum Urlaub oft so schief geht. Mhm. Und genau, gerade wenn man mit mehreren Menschen fährt oder in einer Familie oder so, dann die Erwartungshaltung hoch ist und man dann so Vorstellungen im Kopf hat, was da so passieren sollte und wie es eigentlich sein sollte und das dann häufig dazu führt, dass man gar keinen Spaß mehr hat. Das ist eine von den Folgen, auf die ich am meisten angesprochen werde und die auch jetzt lustigerweise zum Start der Sommerferien bestimmt 5, 6 Leute geschrieben haben. Ich habe die Folge nochmal angehört und eine Hörerin hat geschrieben, wir sind gerade im Auto unterwegs mit frisch diagnostizierten ADHS-Kindern, glaube ich irgendwie so. Und ich bin so froh nach der Folge, ich fühle mich normal und ich habe irgendwie verstanden, dass das ja einfach so ist, dass man das loslassen muss und dann geht es einem gleich viel besser und so war das, war ganz süß. Aber das ist die Folge, wo mir regelmäßig Leute schreiben oder uns regelmäßig schreiben, ich habe das gehört und es hat mir geholfen. Deshalb haben wir gedacht, heute eine trainingslastigere Folge, aber auch zum Thema Urlaub.
Ja, beziehungsweise auch Pause einfach, ne? Ja. Also das ist ja noch ein Ticken weiter anwendbar, aber ja, genau. Also, wenn jemand regulär Krafttraining macht und, keine Ahnung, dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht und da Gewichte trainiert. Okay, da muss man tatsächlich jetzt auch wieder unterscheiden, weil es unterschiedliche Trainingsformen gibt und wenn es jetzt Krafttraining im clean Sinne ist, dann heißt das, dass derjenige mit...
Also wenn jemand endlich richtig stark trainiert sozusagen.
Genau.
Ja.
So, am besten mit Langhantel, aber vor allen Dingen mit wenigen Wiederholungen, sehr schweren Gewichten, dann ist es ein bisschen schwierig, das im Urlaub irgendwie weiterzumachen. Mhm. Und deswegen kann man da sagen, dass der wirkliche Zurückfall ziemlich lange braucht zum Glück. Das heißt also, wenn man cleanes Krafttraining macht und dann 3 Wochen kein Krafttraining macht, dann wird man wahrscheinlich wenn man gesund ist und nicht krank war in der Zeit und sondern einfach nur Urlaub macht und dann, wenn man da nach 3 Wochen zurückkommt, dann kann es sein, dass man mit, keine Ahnung, 10% weniger und dann vielleicht in der nächsten Einheit 5% weniger und dann in der dritten Einheit wieder mit 100% einsteigt und fertig, egal.
Ja.
Und was da einen wahnsinnigen Wert hat, ist, wenn man es schafft, ein einziges Mal, also das liegt daran, dass Kraft primär ein Skill ist. Da geht es nicht so sehr um die Muskelmasse oder um die Veränderungen im Körper, sondern es geht darum, dass Kraft eine Fähigkeit des Körpers ist. Mhm. Und das ist auch eher so, dass man eher vergisst, wie es geht auf einer körperlichen Ebene, als dass man die körperlichen Fähigkeiten, also die körperlichen Voraussetzungen verliert. Und deswegen wäre es wahnsinnig hilfreich, wenn man jetzt sagt, man ist 2 oder 3 oder auch 4 Wochen weg, dass man es zumindest einmal schafft, irgendwo in ein Fitnessstudio zu gehen und da sein Training durchzuziehen.
Also 4 Wochen,
mal genau.
Ganz im Ernst.
Ja,
wer hat denn 4 Wochen Urlaub?
Ich habe 3.
Also. Ja, und das finde ich, ja, das finde ich auch ordentlich.
Ja, ist es auch.
Ich gönne es dir sehr.
Danke. Das heißt also, wenn man wirklich Krafttraining macht, dann wäre es extrem hilfreich, irgendwo einmal zu sagen, okay, ich gehe jetzt in Spanien in irgendeinem Dorf in das Studio rein, sage, guten Tag, ich hätte gerne eine Tageskarte und einmal sein Training durchziehen. Das hätte einen wahnsinnigen Wert. Das führt wahrscheinlich dazu, dass man wirklich mit 90% oder 95% direkt wieder einsteigen kann und dann ist fertig.
Ja.
So, nun ist aber ja so, dass das nicht die häufigste Trainingsform ist, sondern die meisten Leute machen irgendwas anderes.
Also du machst ja diese Art Krafttraining und auch schon sehr, sehr lange.
Ja.
Und ich weiß auch, dass also in den letzten 20 Jahren du in die verrücktest, randesten Studios gegangen bist, um genau das zu tun. Mhm. Ich habe irgendwie ein Ding in Athen vor Augen, irgendwie neben so einem Supermarkt.
Boah, das war krass.
Ja, genau, wo wir einkaufen waren. Und du so, oh super, hier ist ein Studio. Okay, da gehe ich hin und da melde ich mich an. Und so. Das war richtig heikel. Ich habe mich gefragt, ob du da je wieder rauskommst. Genau, also solche, also du hast diesen Tipp selber häufig genug umgesetzt in den letzten 20 Jahren. Und man muss sagen, dass es ja auch schon ein bisschen was damit zu tun hat, wie lange ich das schon mache. Also du machst das jetzt, weiß ich nicht, 30 Jahre.
Ja, wenn man da mal nachrechnet, dann reicht das schon gar nicht mehr, ne?
Dann reichen 30 Jahre nee, schon nicht mehr. Geil, ne? Nee, das möchte ich nicht wissen.
Ja, genau.
Ja. Sind dann eher 35,
ja,
ne?
Korrekt. Ja.
Herrlich. Mhm. Ja, sehr schön.
Der Einstieg war, das ist bestimmt schon mal irgendwann erzählt, dass mein Karatelehrer, ich hatte damals Karate gemacht, der hat ein Gym aufgemacht und also passend zu seinem, also die Karateschule weiterlaufen lassen und ein Fitnessstudio aufgemacht. Und der hat mich irgendwann angesprochen und gesagt, hier, pass auf, das ist jetzt auf, willst du mal trainieren? Und das war mein erstes Krafttraining. Und die Anekdote dazu war, dass an demselben Tag, da war ich wahrscheinlich 13. Und an demselben Tag war meine erste Party, auf die ich eingeladen war. Es war ein Samstag. Und dann hat er an dem Vormittag mein erstes Probetraining, mein erstes Krafttraining mit mir gemacht. Und ich fand es so derbe geil und habe alles rausgehauen. Und er kannte ja mich auch und wusste, was ich, wie viel ich Gas geben ich kann und so. Und ich war so fertig, dass ich auf meine erste Party nicht gegangen bin.
Weil du geschlafen hast?
Weil ich zu fertig war.
Nein, wirklich? Die Geschichte kenne sogar ich nicht. Das ist ja verrückt. Okay, also eigentlich wollte ich darauf hinaus, das ist süß. Eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass wenn man jetzt dieses cleane Krafttraining, was weiß ich, man macht endlich richtig stark, man hat damit angefangen und so weiter und man macht das jetzt, sag mal, im ersten Jahr, dann ist es natürlich schon so, dass es sein kann, dass man jetzt nicht traurig sein darf, wenn man nicht direkt bei 95% wieder einsteigen kann. Also es hat schon auch ein kleines bisschen was damit zu tun, wenn ich jetzt 4-5 Jahre Krafttraining mache, dann kriege ich das wahrscheinlich besser hin, als wenn ich eben erst 6 Monate mache. Genau. Aber trotzdem ist der Verlust des am geringsten.
Ja, sozusagen. Und wenn man jetzt 3 Wochen dabei ist und dann 3 Wochen Pause macht, dann nervt es natürlich leichter. Ja. Kann schon sein, dass man wieder auf Null ist.
Okay. Du zeigst mir, dass mein Mikro falsch sitzt.
Ja, ich habe Angst, dass die Jacke dagegen kommt, der Reißverschluss.
Ah, okay. Alles klar. Gut.
Genau, also das Krafttraining. Und beim Ausdauertraining ist es so, dass man möglicherweise im Urlaub Wege finden kann, trotzdem irgendwie Ausdauer trainieren. Das heißt, wenn man läuft, dann geht das wahrscheinlich ganz gut. Fahrrad ist jetzt so die Frage. Viele Leute leihen sich im Urlaub gerne Fahrrad, fahren dann da extra. Schwimmen werden die meisten im Urlaub auch irgendwie ganz gut hinkriegen. Wenn man in einem Fitnessstudio ist und sich dann auf einen Crosstrainer setzt, dann wird man das wahrscheinlich nicht machen. Aber wahrscheinlich wird man ja im Urlaub irgendwie rumlaufen, rumgucken, was weiß ich, am Strand spazieren gehen, durch Städte laufen, was auch immer. Wenn man in die Berge fährt, dann ist es sowieso eher noch deutlich anstrengender als das, was man sowieso macht. Insofern ist es so, dass die Leute, die auch systematisch Ausdauer trainieren, häufig in den Ferien entweder das schon vorher so planen, dass es eigentlich weiter stattfindet, oder merken, dass die anderen Belastungen, die sie in den Ferien fahren, auch gut funktionieren und praktisch auch keine Einbuße haben, wenn sie
zurückkommen. Außer man ist am Mittelmeer und da sind 38 Grad.
Genau. Und wenn man eigentlich aus dem Norden kommt oder von irgendwo, wo man solche Temperaturen nicht gewöhnt ist, dann sollte man es dann auch eher lassen.
In dem Fall.
Genau. Ja. Weil das sind so diese klassischen Situationen, wo man dann einfach auch tot umfällt.
Ja, und ich weiß auch Menschen, die total super vernünftig sind und die wir schon seit Jahren kennen und gern mögen, die sich dann in solche Situationen gebracht haben, eben einfach, dass bei 38 Grad kommt man drauf, aber auch 27 Grad und Sonne in einer Umgebung, die anstrengender ist, weil das Klima zum Beispiel anders ist als zu Hause und so weiter, kann schon auch dazu führen, dass man viel schneller dehydriert und sich dann in einer Situation befindet, in der man, vor allen Dingen, weil man die Umgebung nicht kennt und so weiter, das auch wirklich heikel sein kann. Also das ist nicht ohne.
Ja. Höhenunterschiede.
Genau, also wenn man eine Promenade rauf und runter läuft, wo 100 Leute sind, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, genau, aber dieses so, oh, das ist, war hier so romantisch irgendwie und da ist ein Wäldchen und dahinter ist auch noch Sand und dann ist das irgendwie anstrengender und so weiter, gab es eine Situation, weiß ich, die echt bedrohlich war. Da muss man schon ein bisschen gucken und sich nicht selber überschätzen, weil das ist was, was eigentlich sozusagen, das passt eigentlich vielleicht mehr an Anfang, aber ist auch egal. Es gibt so Menschen, die wie die Bock haben, im Urlaub zu trainieren. Und ich glaube, also bei mir ist es ganz krass, weil dadurch, ich spüre so ganz doll im Urlaub dieses, ich habe nicht so viel Stress wie zu Hause und deshalb fühle ich die Kraft, die ich habe, die übrig ist sozusagen, um zum zu trainieren. Ja. Und ich habe immer das Ding, wenn wir im Urlaub so da ist das, da habe ich Bock, da will ich was Neues ausprobieren und so weiter und habe gar nicht dieses, ich würde gerne rumliegen und irgendwie gar nichts machen, was glaube ich der andere Typ ist. Und wenn man Typ ist wie ich, dann kommt man schnell in so eine Selbstüberschätzung, weil man dann so, oh krass, ich habe halt nicht einen, weiß ich nicht, 14-Stunden-Tag am Schreibtisch und sitze den ganzen Tag im Flieger und bin und deshalb mache ich jetzt sozusagen das, was ich da an Energie und Ehrgeiz habe im Urlaub. Und dann wird es manchmal heikel.
Ja, und die Gegenvariante sind diejenigen, die das in ihren Alltag eingebaut haben.
Ja.
Und wo es einfach Teil der Struktur des Alltags ist. Und die dann im Urlaub sagen, hey, im Urlaub trainiere ich doch nicht, lass mich in Ruhe.
Ja, genau, weil das gehört für mich eher zu Zähneputzen.
Genau.
Und dann gibt es Menschen wie dich, die gar nicht von irgendwas beeindruckt sind und einfach immer trainieren.
Einfach immer trainieren und alles andere fällt unter den Tisch.
Ja. Okay, herrlich. Ja, sehr schön. Gut, also das war das Thema Ausdauer. Und dann gibt es aber ja auch viele Menschen, die irgendeine Sportart machen.
Ja.
Die kann ich ja dann sehr wahrscheinlich, vor allen Dingen, wenn es ein Mannschaftssport ist, im Urlaub nicht machen.
Und das ist auch wieder die Frage, je nachdem, auf welchem Leistungslevel man das macht. Ab einer bestimmten Höhe kriegt man ja ganz sicher Pläne vorgegeben und dann ist sozusagen Teil der Off-Season, Teil des Urlaubes, dass man irgendwelche Sachen macht. Und wenn das noch nicht so ist, dann ist es natürlich hilfreich, irgendwas zu machen, was in irgendeiner Weise diesen Sport unterstützt. Aber auch darum würde ich mir jetzt nicht so große Gedanken machen. Um ehrlich zu sein, ist das, was ich eigentlich sagen will, insgesamt ja, ist nicht so schlimm, geht schon.
Ja.
Ja, das heißt, in dem Sport ist es so, du wirst jetzt nicht, wenn du 20 Jahre Handball gespielt hast, wirst du jetzt in 3 Wochen Pause nicht schlechter werden im Handball.
Ja.
Und bei Kraft ist es, hat mir schon auch nicht so schlimm. Und bei Cardio ist es gut ersetzbar. Ja, da fällt man zurück, aber auch da wieder die Sache, wenn du 20 Jahre Cardio trainiert hast, ist nicht so wild. Und es hilft immer wahnsinnig, sich einzelne Sachen rauszupicken und zu sagen, okay, darin mache ich jetzt etwas weiter. Das heißt zu sagen, ich spiele eigentlich Fußball, okay, gehe 2 Mal die Woche laufen im Urlaub. Das hilft schon immens, irgendwie dabei zu bleiben für die ersten Einheiten. Und dann ist es wahnsinnig hilfreich, sich für den Urlaub einzelne Sachen rauszusuchen, an denen man arbeiten kann. Das heißt also, im Urlaub, wenn man denn Zeit hat und Bock hat, sich zu überlegen, okay, was ist denn das, was mich in den meisten Sachen limitiert? Also, keine Ahnung, Rumpfstabilität. Dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt die 2 Wochen, um irgendwie an der Rumpfstabilität zu arbeiten.
Ja, oder Mobility.
Du
hast den Kurs gemacht.
Genau. Oder zu sagen, dass Neurosachen, das, was mich, wenn man das kapiert hat, im Sinne von, ich weiß, dass Gleichgewicht dasjenige ist, was mich limitiert.
Wir hatten einen Durchbruch bei mir.
Ja, das war stark. Das war richtig gut. Genau, wir haben ja immer Zeit im Urlaub, irgendwie ein bisschen mehr zu suchen und es ist immer so ein bisschen Detektivarbeit. Lars Lina hat gerade einen Artikel veröffentlicht, wo er sagt, dass das Neuro immer so detektivisch ist, was total
FAZ. In der FAZ, habe ich gesehen.
Genau. Und genau so ist es. Man muss immer suchen, wo hakt es, wo ist das Problem, wo kommt man weiter. Und dann ist es natürlich sehr sinnvoll, das zu nutzen, um ein Defizit zu beheben und zu sagen, okay, das mache ich jetzt und ziehe das durch. Und wenn ich dann zurückkomme, stört mich das nicht mehr.
Ja, ja, und wenn man die, genau, das ist natürlich jetzt, in meinem Fall ist natürlich Luxus, weil ich dich im Urlaub habe. Das heißt, ich kann dich beauftragen und sagen, ich komme hier nicht weiter, los, mach mal. Das kann ja jetzt nicht jeder, also weiß ich nicht, sonst müssten wir mit ganz vielen Menschen Urlaub machen, das geht irgendwie auch nicht.
No. Aber warum eigentlich nicht?
Du vor allen Dingen, ja, genau. Wie viele Menschen hast du in den 2 Wochen Sylt gesehen? Vielleicht 5 insgesamt.
Außer euch?
Ja.
Fällt mir jetzt am nächsten überhaupt
niemand ein. Gar niemand ein. Naja, doch.
Ja, doch, okay.
Doch. Wir haben schon Menschen gesehen, aber wenige. Ja. Und so, ansonsten hast du dich, naja gut, am Strand waren auch Menschen, aber das waren jetzt nicht,
den haben wir nicht gesprochen. Ich bin nicht so der, wie heißt das, so Partyclub-Urlauber. So.
Socializer.
Nee, das nicht so, nee.
Genau, also das kann ja nicht jeder haben. Das heißt, wie wir festgestellt haben, hatten Menschen Bock auf den Mobility, auf das Mobility-Thema. Das ist natürlich eine super Sache, weil es auch eine coole, dadurch, dass man da verschiedene Flows sozusagen ausprobieren konnte, weiß ich nicht, hat das, glaube ich, Menschen angesprochen. Es war ja auch unsere Idee, zu sagen, okay, das in die Zeit zu packen, weil man dann irgendwie Lust hat, das auszuprobieren. Ja, und so
Mobility auch etwas ist, was viele Menschen einfach limitiert. Also viele Leute, ob jetzt hypermobil oder nicht, haben da Probleme. Und wenn man das Problem löst, wird, egal was man danach macht, danach besser laufen.
Insofern. Ja, genau. Oder eben sich eine, also zum Beispiel Voraussetzungen schaffen, wenn man jetzt in irgendeinem Kurs wie Trainingseinstieg oder ja, eigentlich ja fast in jedem Kurs mittlerweile, welche neurologischen Voraussetzungen kann ich mir erarbeiten und dann kann ich das eben in der Zeit machen oder mir das Thema vornehmen. Und ansonsten hatten wir vorhin noch besprochen, dass man im Urlaub auch vielleicht eine andere Art des Trainings startet. Also nicht nur sozusagen sich ein Defizit raussucht, sondern einfach was anderes macht, weil es einfacher umzusetzen ist und trotzdem ja auch wichtig ist.
Ja, also Muskelaufbau ist was immer wieder so unterschiedliche Phasen durchläuft. Also das heißt, keine Ahnung, in den 80ern war es das Einzige, was oder 90ern vielleicht auch noch, was irgendwie gezählt hat, aber natürlich in so einer speziellen Gruppe, Bodybuilder, so, dann ist das Ganze sehr... So
Arnold Schwarzenegger-mäßig.
Ja, genau, der war noch früher.
Ah, der war noch früher?
Klar, der war Anfang 70er.
Ah, okay.
Pumping Iron und so, schön in Los Angeles. Und dann hat er sich an den Strand gestellt und ist da begutachtet worden wie so eine Statue. So.
Wirklich?
Ja, ja. Hast du den Film nie gesehen?
Nee. Muss ich mal gucken.
Pumping Iron, für jeden, der auch nur irgendwie Interesse am Thema Sport hat, ist Pflichtlektüre quasi.
Okay.
Ist ein Film.
OG.
OG muss man sehen, sehr komisch. Wie auch immer, das heißt also, dann war es sehr lange sehr verschrien, weil dann sozusagen einmal auf dieser Gesundheitsebene, ja, Muskeln sind total unwichtig, es geht nur darum, schöne, schlanke Katzenmuskeln und wir machen lange Range of Motion und funktionales Training und dann ist das Ganze weitergegangen, auch über mich in die Kraftecke sozusagen. Das heißt also, Kraft ist das Einzige, was zählt, Muskeln sind völlig unwichtig und wir waren sehr lange zu fein, Muskelmasse zu trainieren, weil wir sind ja die Skiller, die Starken, wir brauchen gar nicht die Muskelmasse. Ich habe die Hälfte der Muskelmasse von dem Kasper da drüben, heb aber trotzdem das doppelte Gewicht. Ich bin der Tolle. Ja, okay, schön, aber Muskelmasse ist dann doch auch echt wichtig.
Ist schon auch wichtig.
Ja, und zwar richtig wichtig. Und zwar die relativ neue Einsicht ist eben, dass Muskeln endokrin sind, Hormone produzieren, was mir irgendwie auf so einer unbewussten Rückenmarksebene schon immer klar war, dass ich das brauche irgendwie, das Gefühl von. Und deswegen ist Muskelmasse aufbauen wahnsinnig wichtig. Endokrin, um seine Laune beisammen zu halten, um sein...
Kannst du das mal einmal kurz einen Satz dazu sagen?
Muskeln produzieren Hormone, die Grundlage bilden für ganz viele andere Hormone, die wir brauchen. Das bedeutet also, um einen insgesamt gesunden Hormonhaushalt zu haben mit Östrogen, Testosteron und so weiter, braucht man Muskelmasse. Faden verloren, weil meine Stimme weggeht.
Schnappt. Ja, aber du räusperst dich die ganze Zeit. Du kannst aber einen Schluck Wasser trinken. Also Muskeln sind endokrine Organe, die Hormone produzieren, die als Bausteine für andere Hormone
genutzt werden. Und zwar sowohl für die Psychohormone sozusagen, als auch die restlichen Hormone für den restlichen Körper.
Ja.
Und deswegen ist es so, dass sehr viele Menschen einfach auch nicht ausreichend Muskelmasse haben. Und da ist dann oft das Problem mit, ja, wenn ich jetzt Muskelmasse trainiere, dann werde ich ja noch dicker, was natürlich völliger Unfug ist, sondern deine Fettmasse wird ganz sicher nicht größer werden, wenn du Muskeln aufbaust, sondern wenn du Muskelmasse aufbaust, dann baust du vielleicht erst Muskelmasse auf, bist dann erstmal etwas schwerer, hast aber durch die Muskelmasse die Möglichkeit, überhaupt erst Fett zu verbrennen, also Fettmasse zu verlieren, weil am Ende ist Muskelmasse fast das Einzige, was Fettmasse verbrauchen kann. Insofern, je mehr, desto besser.
Ja.
Und diese Zwischenphase im Sinne von, ja, ich werde immer breiter, ich werde immer dicker durch die Muskelmasse, ist natürlich das, was es dann in Verruf gebracht hat. Und so dieser Gedanke von, ich möchte nicht so muskulös sein. Wie? Und dann kommen irgendwelche völlig absurden Beispiele von Menschen, die ihr Leben dem verschrieben haben, Muskelmasse aufzubauen, wie damals Madonna, Jennifer Lopez, und heute gibt es auch diverse Frauen. Wie heißt die Fitness-Tante, die kleine, die nur aus Muskeln besteht?
Ah, weiß ja. ich nicht. Auf Instagram?
Ja, ja.
Haben wir da rein.
Genau. So auf gar keinen Fall wird irgendjemand diese Muskelmasse aufbauen, weil dahinter steht, dass diese Frau alles, wirklich alles tut, um so viel Muskelmasse und so wenig Fettmasse zu haben. Und niemand ist in der Gefahr, dass einem das passiert.
Aus Versehen passiert.
Aus Versehen passiert,
das sozusagen. Das bedeutet, ich muss 12 oder 14 Stunden am Tag mich damit
dafür leben,
befassen. Punkt. Oder es ist eine genetische Disposition, die ich auch nicht aus Versehen erreiche.
Die ist es auch sowieso,
ja,
weil sonst geht das auch gar nicht.
Getraut.
Und in vielen, vielen Fällen, ohne jetzt irgendwen direkt ankreiden zu wollen, ist es auch immer
Mit Unterstützung. Aber das wissen wir nicht und wir würden das auch nie von irgendjemandem behaupten. Mhm. Ja, das ist sehr wichtig zu sagen. Ja, genau.
Ja.
Okay, gut. Also das heißt, wir sind eigentlich dafür und fänden das eigentlich eine gute Idee vorzuschlagen, wenn jetzt jemand im Urlaub ist und uns hört und sagt, ja, ich habe mich auch, es hat mich auch genervt, weil irgendwie ich kann das Training, was ich zu Hause mache, nicht so richtig machen. Zu sagen, okay, was unser Vorschlag wäre, Hypertrophie.
Genau, Hypertrophie ist Muskelaufbau. Mhm. Und das ist eine gute Sache, denn wenn man mehrere Pausen hat pro Jahr, macht es absolut Sinn zu sagen, okay, ich nutze diese Pausen, um vielleicht auch noch ein, zwei Wochen vorher und nachher da eine Hypertrophie-Phase hinzupacken.
Okay.
Weil der Vorteil ist, dass Muskelaufbau wahnsinnig leicht ist. Mhm. Es ist wahnsinnig einfach umzusetzen. Also was heißt leicht? Es ist jetzt nicht super angenehm und es ist, oder was heißt nicht super angenehm? Also es ist genauso anstrengend wie normales Training sozusagen, aber es ist halt leicht umzusetzen.
Okay.
Denn um ein präzises Krafttraining zu machen, braucht man eine sehr gute Technik. Man braucht wahrscheinlich eine Langhantel oder Tools, die genau das Gewicht abbieten, was man vorher hatte, um dann die nächste Einheit zu machen. Und naja. Und beim Muskelaufbautraining ist das nicht so. Beim Muskelaufbautraining braucht man ein paar sehr einfache Regeln, die muss man erfüllen und alles Weitere ist praktisch egal.
Okay.
Das heißt, die Regeln sind ziemlich simpel. Das heißt, wenn ich möchte, dass meine, keine Ahnung, Beinmuskulatur wächst, dann brauche ich irgendeine Übung, die die Beine trainiert, wie zum Beispiel eine Kniebeuge. Mhm. Und dann ist die Vorgabe, dass ich pro Woche ziemlich genau 18 Sätze für diese Muskulatur machen muss. Sätze, also eine Wiederholung, einmal hoch, runter ist eine Wiederholung. Und dann kann man sagen, ein Satz ist vielleicht 8 Wiederholungen. Mhm. Und ich muss pro Woche 18 Sätze für diese Muskulatur machen.
18 mal 8 Wiederholungen.
Und das war's. Das heißt also, das ist die Anforderung. Das ist die Anforderung an Muskelaufbautraining.
Okay.
Das heißt also, dass man zum Beispiel an 6 Tagen pro Woche 3 Sätze davon machen kann.
Mhm.
Und das, die Aufteilung ist auch ziemlich egal. Du kannst einen morgens, einen mittags, einen abends machen oder alle 3 morgens oder wie auch immer. Oder man kann es irgendwie anders aufteilen. Die Aufteilung ist ziemlich egal. Man kann theoretisch auch 18 an einem Tag machen und dann 6 Tage nicht laufen können. Genau, das ist nicht sehr praktikabel, aber kann man machen.
Und das wieso heißt, 18 hat irgendwer untersucht?
Genau, das ist einfach, wie viele Sätze brauchst du? So. Und das zweite, die zweite wichtige Anforderung ist, dass jeder Satz spürbar sein muss. Mhm. Das heißt also, du musst die Muskulatur, die du trainierst, wenn du jetzt Kniebeuge machst, dann wirst du wahrscheinlich die Oberschenkelvorderseite adressieren. Und das heißt, du musst die Muskulatur klar merken. Es muss nicht schmerzhaft sein, aber du musst sie klar merken. Entweder dabei, dass du merkst, die Muskulatur arbeitet richtig, oder dass du sie danach merkst oder auch, dass du am nächsten Morgen merkst, okay, ich habe was getan. Und es muss nicht zur maximalen Auslastung sein. Es muss auch nicht dieses nur noch eine Wiederholung im Tank oder bis zum letzten Squeezen oder die letzten 2 wirksamen Wiederholungen. Muss alles nicht sein. Es muss aber trotzdem deutlich spürbar sein, sonst ist es zu leicht.
Okay.
Und das sind die einzigen beiden Regeln. 18 Sätze und spürbar, also nicht zu leicht. Was auf der Umkehrseite heißt, dass man unglaublich viele Freiheiten hat. Man hat unglaublich viele Freiheiten, zum Beispiel mit der Auswahl der Wiederholung. Wie viele Wiederholungen musst du machen? Alles von, sagen wir mal, 6, 7 bis 30 ist okay.
Mhm.
Welche Übung? ist egal, irgendwas, was dazu führt, dass du diesen Muskel spürst. Mhm. Und kann man auch unterschiedliche Übungen machen. Klar. Das heißt, wenn man sich entscheidet, an 3 Tagen pro Woche 6 Sätze zu machen, dann kann man 3 Sätze Kniebeuge machen und 3 Sätze Ausfallschritte pro Seite natürlich dann. Mhm. Das heißt, man ist sehr frei, was die Wiederholung angeht. Und wenn man merkt, Kniebeuge 3x8 ist mir zu leicht, ja, dann mach halt 8 und 10 und 12, bis du merkst, ich habe wieder ein Gefühl im Muskel. Du kannst also über die Wiederholung steuern. Mhm. Du kannst auch.
Und es ist nicht, das, was fehlt, ist sozusagen die systematische Steigerung.
Genau, weil du über den Reiz, das war jetzt wirklich schwer, und das Volumen, den Effekt des Muskelaufbaus schon hast.
Okay.
Und das größte Problem bei einem Krafttraining oder bei einem Sport ist Technik. Das heißt also, machst du die Bewegung perfekt, so dass du das Gewicht nach oben kriegst, so dass du den Ball ins Tor schießt, spielt hier überhaupt keine Rolle. Mhm. Das heißt, ist das eine gute Kniebeuge, spielt überhaupt keine Rolle. Die einzige Frage ist, kriegst du den Reiz in den Muskel, naja, und tust dir nicht weh. Nicht?
Ja,
also,
klar.
Dass du nicht die Kniebeuge so machst, dass du am nächsten Tag ein dickes Knie hast. Das ist natürlich hilfreich. Aber das heißt, man ist technisch komplett frei, wie tief runter.
I don't care. Ist egal.
Mhm. Ja? Ich komme nicht in die Hocke, I don't care. Mhm. Wie schnell, ja? Wie langsam?
Mhm.
Ja. Genau. Ja, mach, was du willst. Mach den Reiz, mach ihn 18 Mal pro Woche. Punkt.
Ja.
Okay. Und deswegen ist das etwas, was man sehr gut überall umsetzen kann, tatsächlich mit Körpergewicht. Mhm. Könnte man fast sogar noch mal einen Kurs draus machen, fällt mir drauf. Muskelaufbau mit Körpergewicht gibt es natürlich, aber gut, wie auch immer. Und es ist natürlich so, dass
ja, und du kannst, also du hast jetzt als Beispiel gerade gesagt, Kniebeuge, man könnte auch sowas machen wie.
Kannst auch mit dem Bizeps machen, wenn du willst.
Eine Liegestützvariante, genau. Aber auch nur schräg oder hochgestellt oder.
Und es ist natürlich so, jetzt wenn man sagt, okay, du machst das nur für die Beine, nur für den Quadrizeps, ist ja nicht so, dass nur der Quadrizeps arbeitet,
nein.
Sondern die anderen wachsen, auch wenn du sie nicht jedes Mal deinen Po spürst, wachsen die auch mit. Mhm. Was schon sinnvoll wäre, das mit einer Oberkörperübung und einer Unterkörperübung zu machen. Sprich, irgendeine Variante der Liegestütz, die für dich so leicht ist, dass du davon 18 Sätze mit irgendwas von 5 bis 30 schaffst und es für dich schwer ist. Das heißt, erhöht oder tatsächlich auf Knien, was ich niemals empfehlen würde, wenn es um sinnvolle Kraftertragung geht. Aber auf Knien kann man Liegestütze auch machen, wenn es darum geht, Muskeln aufzubauen. Mhm. Welche? We'll see. Aber egal, ja, das funktioniert. Deswegen hat man alle Freiheiten, solange man sich daran hält, 18 Sätze und spürbar in der Muskulatur.
Okay. Ja, super. Finde ich eine sehr gute Alternative. Kann man nämlich auch in jedem Hotelzimmer machen und
genau.
In jeder Ferienwohnung und auch zu Hause auf dem Balkon.
Genau, man kann sich auch andere Übungen aussuchen und kann es aufteilen, wie man will. Man kann es morgens, man kann die Sätze splitten, wie man will. Vollkommen egal. Hauptsache, du erfüllst diese beiden Kriterien und dann wächst die Muskulatur.
Ja.
Easy.
Okay, perfekt. Und das letzte Thema, worüber wir heute sprechen wollten, und ich finde das super wichtig, weil ich festgestellt habe, dass das so viele Menschen betrifft, ist diese Struktur haben, sich selber geben oder eben sie zu verlieren dann im Urlaub. Also der Alltag strukturiert ja den Tag grundsätzlich und dann kommt Urlaub und dann habe ich so das Gefühl, so jetzt muss I have to let loose und jetzt muss ich bis 12 schlafen und dann frühstücken wir erst um 13 Uhr und damit verschiebt sich dann das Mittagessen und dann gehen wir auch erst weiß ich nicht, mit 6 Gläsern Wein um 1.30 Uhr ins Bett. Mhm. Und am Ende, das ist so 1, 2, 3 Tage vielleicht irgendwie eine super Sache. Und dann stelle ich fest, nee, jetzt fühlt sich das irgendwie total Mist an. Und je länger der Urlaub dauert sozusagen, desto hakeliger wird es oder noch viel schlimmer, wenn ich nicht einen Urlaub habe, wo ich dann irgendwas vorgegeben habe, weil ich vielleicht dann auch noch schwimmen gehe und an den Strand gehe und die Familie dabei ist und so weiter, sondern einfach eine Pause habe, weil irgendetwas an meinem Alltag sich verändert hat und deshalb ich jetzt irgendwie wie einen Leerlauf habe oder eben so einen Tag, wo ich frei habe und irgendwie nichts zu tun habe und es sich danach schlecht anfühlt. Das ist immer wieder Thema im Coaching und ich glaube, dass in Menschen, die mit einer Neurodivergenz leben, das sozusagen viel deutlicher spürbar ist. Also bei uns ist das einfach immer schon Thema gewesen, aber dass, wenn ich neurotypisch bin, ich das auch habe, nur es nicht ganz so deutlich spüre und ich deshalb sozusagen viel einfacher in diese Falle tappe, weil ich gar nicht es empfinde als, ja, das
nicht
ist
so
überhaupt
dramatisch, genau, bekomme. Ja,
es ist gar nicht so ein Thema für mich. Und dann ist es aber am Ende doch ein Thema.
Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es der Killer. Das heißt, ich muss mir, auch jetzt für diese Woche, habe ich auch schon große Teile, Struktur gesetzt, was wie passieren muss. Und ansonsten geht es mir einfach richtig schlecht. Das ist vollkommen klar. Da könnte ich jetzt eine richtig schlechte Woche erleben. Aber auch mit deiner Hilfe werde ich das Ganze ja nicht so tun. Und ich kriege die Geschichten genauso. Also im Sinne von, am Ende war ich nur viel erschöpfter und bin jetzt wieder froh, dass Alltag ist.
Ja.
Und das ist halt, den Punkt muss man auf dem Zettel haben.
Und ich glaube, es ist super wichtig, dass man eben, also jeder macht das so, wie er will, aber so als Empfehlung grundsätzlich zu sagen, es macht keinen Sinn oder wahnsinnig wenig Sinn für die meisten Menschen, den Rhythmus, den man, mit dem man sozusagen im Alltag lebt, gut lebt, komplett zu verschieben, wenn man im Urlaub ist.
Ja, gar nicht.
Weil wir diese innere Uhr haben und weil es da sozusagen dann ein Hinveränderung und Rückveränderung dazu führt, wenn ich jetzt sag mal, keine Ahnung was, ich habe 14 Tage Urlaub, davon ist ein Tag Anreise und ein Tag Abreise, sind irgendwie 12 Tage da, kann man wahrscheinlich jeweils noch einen Tag abrechnen, weil dann muss ich irgendwie, einen Tag muss ich packen und einen Tag muss ich irgendwie klarkommen und im Ferienhaus erstmal einkaufen. Also dann sind es schon 4 Tage weniger, dann rede ich noch von 10 Tagen. Und wenn ich dann versuche, einen Rhythmus hin und wieder her zu basteln, da wissen wir nicht ganz genau, wie lange es dauert, aber die innere Uhr zu verändern, dauert wahrscheinlich mindestens 7 Tage, wahrscheinlich bis zu 21 Tagen. Das heißt, es macht überhaupt gar keinen Sinn und ich bringe mich selber nur durcheinander. Und das, was dazu führt, ist eben etwas, was wir als im Prinzip schlechte Laune fühlen und so ein bisschen so ein ungutes Gefühl, so eine innere Unruhe. Es ist nicht so, ich komme mir vor wie so eine Mutter, die so zu dem Kind sagt, du musst rechtzeitig ins Bett gehen oder so. Das klingt jetzt gerade so weird, aber es ist tatsächlich so, dass wahrnehmen tun wir das als, hier ist es irgendwie, es fühlt sich diffus komisch an. Und das kompensiert dann nicht, dass man irgendwie, ich weiß nicht, in Südfrankreich um 0.30 Uhr irgendwie auf der Terrasse sitzt und die zirpen. Das kann das dann nicht aufwiegen, kann man natürlich auch mal machen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also man sollte versuchen, sich um und bei an den Rhythmus zu halten, den vielleicht so eine Stunde, vielleicht auch anderthalb zu verschieben. Also sonst stehe ich um 7 auf und dann stehe ich vielleicht um 8 oder 8:30 auf, aber eben nicht mittags um 12. Und genau das Gleiche fürs ins Bett gehen natürlich demnach. Und dann Ankerpunkte zu haben am Tag, an denen ich mich festhalten kann. Ich weiß, dass ältere Generationen das sehr gerne am Essen machen. Gibt es immer wieder so Geschichten. Also Menschen, die weil sie nicht so alt sind wie meine Eltern zum Beispiel oder so, die dann das gerne so ganz deutsch, also es gibt dann ein Frühstück und dann gibt es halt ein Mittagessen und dann gibt es ein Abendessen und das strukturiert dann den Tag. Das reicht meines Erachtens nicht aus, also die Essensplanung reicht irgendwie nicht als Struktur, sondern man sollte etwas haben, sozusagen, wozu man Lust hat, irgendetwas, was an dem Tag passieren muss und am besten, wenn man eine Woche im Urlaub ist oder zwei, so ein bisschen sich die Tage anzugucken im Vorhinein, damit es nicht passiert, dass man dann eben, wie du es gerade gesagt hast, 2 Tage vor Abreise dann sagt, oh Mensch, und wir wollten uns doch noch die Burg angucken und wir wollten ja auch noch in das Dorf fahren und da wollten wir doch, und wir hatten doch gesagt, und dann eben dieses Gefühl entsteht, so, oh, das fühlt sich blöd an, weil ich die ganze Zeit, wie du es vorhin beschrieben hast, im Kopf habe, ich wollte ja eigentlich noch das machen. Das heißt, es fühlt sich nicht an wie, oh, das ist ein gutes Gefühl jetzt.
Genau.
Und im Nachhinein, wenn ich dann diese Prokrastinierung wird das ja genannt, mag ich nicht das Wort, aber okay, die Prokrastinierung habe, ich habe das jetzt Tage nicht gemacht, weil irgendwie habe ich so in den Tag gelebt und dann war es irgendwie doch nett am Strand und so weiter. Und dann habe ich plötzlich die letzten 3 Tage das Gefühl, jetzt muss ich das noch alles abarbeiten und dann empfinde ich es fast als Stress.
Ich wollte noch sagen, zu den Schlafregelmäßigkeiten, dass die Tracker das langsam anfangen, als eigenen Wert zu haben. Also es gibt nicht nur Schlafdauer, Schlaftiefe, Schlaf sonst irgendwas, sondern eben auch Schlafregelmäßigkeit. Und das wird immer weiter hochgerankt. Mhm. Also das war vor 2 Jahren, war das noch ziemlich weit unten im Ranking. Das kommt immer weiter hoch. Ja, und die sagen sogar nicht mehr als 1/2 Stunde verschieben. Aber was heißt die
ja,
sagen?
Ja, und also wir haben diese Erfahrung tatsächlich in den letzten 20 Jahren schon gemacht. Also gerade als die Kinder klein waren, ja, da war das
gar nicht, ja.
Dramatisch. Und gelernt habe ich es, weiß ich, als der Mittagsschlaf bei unserer Tochter wegfiel und wir eine ganz, ganz schlimme Phase hatten, weil sie nämlich in der Woche in der Kita nicht mehr Mittagsschlaf gemacht hat, aber am Wochenende, dadurch, dass du ja auch eine Ruhephase gemacht hast, immer noch beide Tage wieder Mittagsschlaf gemacht hat. Das heißt, wir haben jede Woche immer
Jetlag.
5 Tage, genau, 5 Tage sozusagen eine Schlafmuster und 2 Tage das andere. Und dann brauchten wir aber natürlich wieder Montag, Dienstag, um das wieder umzumodeln. Klar. Und das hat Monate gedauert, bis wir das verstanden haben. Ja. Also da, und es ging ihr einfach richtig schlecht damit und uns auch, weil es wahnsinnig, es war im Prinzip nicht zu kompensieren. Und deshalb glaube ich, ist das total wichtig und dann lieber, ich weiß, dass wir dafür ausgelacht wurden, wenn wir Konstantin dann zum Beispiel irgendwie immer um 8 in den Ferien geweckt haben und andere Leute sagen, was, unsere Kinder schlafen
zum bis
12 oder so. Genau. Aber es war eben... also das war ganz deutlich, deutlich spürbar, dass es sich ganz katastrophal schlecht irgendwie angefühlt hat für ihn.
Ja, ja.
Okay, das heißt, das ist das, dieser Rhythmus zu dem Tag, wie ist der Tag strukturiert und sich immer irgendeinen Ankerpunkt zu nehmen, sozusagen, das ist das, was heute passiert und das auch für Tage, sozusagen so ein bisschen Timeboxing-Gedanke, das ist das, was für die Tage diese Woche und vielleicht nächste Woche, das ist das, was wir uns vorgenommen haben und so weiter passieren soll.
Ja.
Das hast du für diese Woche schon gemacht?
Ja, fast. Ein bisschen Hilfe brauche ich noch.
Ja, okay, alles klar, gut. Okay, sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Schlecht vorbereitet, warte. Wir haben eine sehr lange, ausführliche Frage. Liebe Inken, lieber Alo, erst einmal vielen Dank für euren Podcast und euren Einsatz. Ich bin selber Gymnastiklehrerin in Elternzeit und weiß nicht, wie ich jemals wieder in meinem Beruf arbeiten soll, weil ihr meine Ausbildung quasi ausgehebelt habt.
Sorry.
Ich höre jede Folge und lerne unheimlich viel. Danke, danke, danke. Weshalb ich heute schreibe. Ich habe Ende April mein 2. Baby bekommen und seitdem versuche ich mich daran, wieder stark und fit zu werden. Die Schwangerschaft war sehr beschwerlich und da ich schon sehr schwach hineingestartet bin und ich einen sehr fordernden 4-Jährigen habe, musste ich mich viel schonen und lag viel. Leider habe ich also massiv abgebaut. Die Geburt war spontan und ich habe mich eigentlich recht schnell erholt. Meine Performance reicht aber nun natürlich nicht im Ansatz für den Alltag und mein Körper struggelt. Nun zu meinen Beschwerden. Ich habe durch das Tragen meines Babys im Alltag Schmerzen im Unterbauch. Ich mache Beckenbodenübungen, sanftes Pilates, tägliche Kniebeuge, immer wieder stabilisierendes. Rektusdiastase ist fast geschlossen, sofern ich das richtig taste. Es ist viel Speck darüber. Beckenboden ist laut Gyn schlecht. Ich kann aber gut ansteuern und habe das Gefühl, dass hier nicht unbedingt das Problem liegt. Hatte den Bauch jetzt 2 Wochen getaped, das war super. Nach dem Abmachen aber die gleichen Schmerzen. Kann ich wieder tapen oder schaffe ich die richtige Ansteuerung dann nicht? Habt ihr Tipps, wie ich mehr Stabilität im Unterbauch erzeugen kann?
Ja, genau. Also ich kann mir das relativ genau vorstellen, wie das aussieht, wie du stehst und... Also es gibt ja auch im Pilates und vielen Gymnastikausbildungen sowas diesen Gedanken von, du musst den Unterbauch spannen können, ohne den Unterbauch und den Beckenboden spannen können, ohne die Pobacken zusammenzukneifen. Das ist auch richtig und das muss auch so sein. Und trotzdem ist es aber so, dass das oft dazu führt, dass man so eine... dass die Pobacken dann dadurch viel zu selten aktivieren. Mhm. Das bedeutet also, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du wahrscheinlich, wenn du Gymnastiklehrer bist, das heißt, dass du mit dem Becken zu weit vorne stehst, zu gekippt und dann in einer Position bist, in der der Po im Prinzip nicht arbeitet und du den Schwerpunkt in den Füßen auch nicht richtig verteilt hast. Das heißt, wenn du aus der Position darauf achtest, dass der Schwerpunkt in den Füßen gleich bleibt, den Oberkörper für deine Verhältnisse unnatürlich weit nach vorne lehnst, sodass der Brustkorb über dem vorderen Becken abschließt und dann dein Schambein hochholst, dann wirst du wahrscheinlich den Beckenboden deutlich besser spannen können und der Po aktiviert von selbst. Das ist immer dieses Problem, dass man sagt, der Po darf nicht willentlich gespannt sein. Nee, soll er nicht, sondern die Position soll so sein, dass der Po schon aktiv ist im Stand, weil der als Stabilisator einfach eine große Rolle spielt. Mhm. Heißt, über die Position, über den Stand, den Oberkörper weiter vorne, könnte ich mir vorstellen, dass es dir wahnsinnig hilft, da den Po reinzubringen und dann darauf zu achten, dass du ihn in Bewegung deutlicher drin hast. Dazu würde passen, dass du bei der Kniebeuge den Hip Drive, das Anspannen über die Hüfte, nicht richtig spürst. Das haben wir in verschiedenen, also wenn du folgst, da haben wir schon einiges zu gemacht, sozusagen. Das ist die Basis in Liebe der Rücken zum Beispiel, da haben wir auch ein Highlight zu. Also Hip Drive als Begriff. Mhm. Wie erzeugst du Kraft aus dem Po? Mhm. Das wären die Sachen, die dir helfen.
Und was sind diese Schmerzen?
Weiß ich nicht, ist mir egal. Also nicht, okay. Nicht ist mir egal. Ich bin total empathisch und fühle so, aber es spielt keine Rolle.
Okay, es spielt keine Rolle, wo das herkommt. Ich dachte, das ist der Nerv, der da durchläuft und sozusagen weil immer die...
In der Position hängt das Becken und der Beckenboden ist unter Zugspannung, deswegen kann man den nicht richtig kontrahieren. Gleiches gilt für den Unterbauch. Das heißt also, war da wahrscheinlich der schräge innere Bauchmuskel kann nicht richtig kontrahieren, weil das Becken zu weit hängt.
Ja.
Und erst wenn man den Oberkörper vorbringt, das Becken weiter hinten hat, aber dann aufrichtet.
Ja.
Erst dann sind alle Muskeln in der Länge, weil die Muskellänge eine Riesenrolle spielt, wie gut man den Muskel kontrahieren kann. Winkelkräfte, also die Muskeln haben unterschiedliche Winkelkräfte. Und ich würde tippen, dass das ist.
Okay. Und wieso ist das dann, wenn man Tape hat, wieso hat man das dann nicht? Weil das wahrscheinlich diese Erinnerung des Gehirns ist, von wegen der Bauch muss sozusagen weiter zurück.
Genau. Das kann helfen. Also wenn dir Tape hilft, gibt es überhaupt keinen Grund, das nicht zu machen sozusagen. Mhm. Kannst so lange machen, wie du willst. Plan ist natürlich, dass du irgendwann auch ohne kannst. Aber wenn es erstmal mit besser geht, okay. Und wenn man jetzt mit Tape arbeiten wollte, dann könnte man den Bauch nehmen. Ja, man könnte aber auch versuchen, sozusagen zwischen der Falte von Po und Ischio ein Tape zu setzen, um klarzumachen, dass das genauso kontrahiert werden soll.
Mhm. Okay, gut. Und falls Kurzempfehlung, dann nie wieder rücken.
Genau.
Mhm, okay, gut. Und dann kommt die zweite Frage, die ist ganz kurz, aber extrem mit extremem Impact. Die Ärzte drängen mich zur Abnehmensspritze ohne Indikation. Was soll ich antworten?
Darf man vulgär werden?
Nein. Also, nein. Man darf nicht vulgär. Nein, man darf nicht vulgär werden.
Also.
Und was ich total, also ich finde es richtig, richtig krass, weil die meisten Leute, die uns schon lange folgen, wissen, dass ich diese Situation auch schon tatsächlich dreimal, glaube ich, jetzt in meinem Leben hatte. Und deshalb finde ich dieses Wort ohne Indikation ganz interessant, weil es war bei mir ja tatsächlich auch ohne Indikation. Jedes Mal, es war so, ich habe eine richtig gute Sache für Sie. Das werden Sie bestimmt auch toll finden. Hier ist die Abnehmschutz.
Ja.
Ja, also das ist wirklich gruselig.
Genau. Also ja, nein. Und
nicht mehr den Arzt wechseln, nicht mehr dahin gehen.
Genau, das ist das, was ich gemacht habe. Genau, das wäre auch sinnvoll. Und dann ist ja die Frage, was ist denn? Also wenn es ohne Indikation ist, ist es völlig absurd, weil why? Es ist ein Medikament, es hat wahnsinnige Nebenwirkungen. Es hat überhaupt nur Nutzen, wenn es eine Indikation gibt. Also völlig absurd, okay. Wenn es denn so ist, aber dass dein Körpergewicht wahnsinnig hoch ist, und du gern, was weiß ich, 30 Kilo leichter wärst oder sozusagen nicht aus ästhetischen Gründen, sondern weil das einem das Leben tatsächlich leichter macht, dann ist es trotzdem nicht der richtige Weg, weil es eben dazu führt, dass der Körper sein Kreislaufsystem auf Null schaltet, seine Muskelmasse verliert, Fett an Stellen verliert, wo man es eigentlich braucht. Und also nein. Aber wenn wir jetzt, wenn wir jetzt kurz bleiben wollen mit der Antwort, ist es so, nein, Arzt wechseln und gedanklich aber sozusagen alles tun, was sozusagen zu dem Ziel führt. Das heißt also,
wenn
es denn das Ziel ist, zu sagen, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ich sage eine Zahl, 30 Kilo, ja, keine Ahnung, abnehmen, ja, möchte, dann ist es natürlich so, also man muss es unbedingt auf natürlichem Wege versuchen, solange es irgend geht. Natürlich gibt es Fälle, wo es nicht mehr geht, weil Diabetes voll da, es geht nicht, 1, 2, wie auch immer. Aber dass sozusagen alles andere ausgereizt ist, mhm, und naja, so dem Arzt, sollte man da weiter hingehen, das Argument nehmen und sagen so, nee, es ging so und das ist der eigentlich richtige Weg. Mhm. Also so, ja, du merkst halt, die Antwort ist zu kurz.
Ja, und es tut, also was ich auf jeden Fall dazu sagen muss, es tut mir wahnsinnig leid, weil ich weiß, wie grauenvoll sich das anfühlt, wenn jemand sowas sagt. Das ist einfach ein Gefühl, was ich niemandem wünsche. Und je mehr man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, wie diese Abnehmen, Spritzen, da gibt es ja mittlerweile nicht mehr nur 1, 2, 3, sondern tatsächlich, ich glaube 5, 6, 7, 8 eher, und die auch noch anders wirken. Theoretisch können wir dazu ja auch nochmal eine Folge machen im Detail, weil ich glaube, die wir gemacht haben, die war so früh, dass viele gar nicht verstanden haben, worüber wir gesprochen haben, weil das ist, glaube ich, anderthalb Jahre her oder irgendwie sowas.
Ja. Jetzt ist es halt viel verbreiteter.
Und jetzt ist es viel verbreiteter und du kriegst irgendwie Instagram-Werbung dafür und ich habe ständig irgendeine Frau, die...
Es gibt jetzt auch Pillen demnächst, da muss man sich mehr spritzen, dann ist es noch leichter.
Ja, und so Tipps, also Accounts, die so Tipps geben, wie man gut da durchkommt und wie einem nicht schlecht wird und wie lange das Essen im Magen gärt und keine Ahnung, was Schreckliches. Können wir ja auf jeden Fall nochmal überlegen, ob wir das nochmal mehr im Detail machen.
Ja, aber um es kurz zu machen, nein.
Und gar keine Argumente, sondern einfach Arzt wechseln, es bringt gar nichts.
Genau.
Das ist mein Tipp.
Ja.
Okay, alles klar. Sehr gut, dann danke.
Und danke fürs Zuhören. Danke für eine schöne Folge, mein Schatz. Du hast mehr geredet als ich, weil ich einen Frosch im Hals habe.
Ja, aber jetzt ist es ein bisschen besser.
Ist besser.
Ja, am Anfang war schlimm.
Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, ihr Lieben.